Ja, schönen guten Tag in die Runde. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo, liebe Menschen aus dem Internet. Im Folgenden wollen wir ein kleines Projekt vom Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit vorstellen. Wir machen Open-Source-Software für öffentliche digitale Infrastrukturen im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und aufgrund unserer bisherigen Tätigkeiten, unter anderem im Bereich der Kontaktnachverfolgung, ist uns ein Projekt über die Füße gefallen, das wir Buntes Bug Bounty getauft haben. Und das ist ein Plädoyer für anonyme, niedrigschwellige, rechtssichere und ethische Disclosure-Prozesse. Da gibt es potenziell ein bisschen was zu tun. Einmal kurz eine Übersicht über den Inhalt. Was ist das Problem? Was ist der Wunsch? Wie sieht das die Politik? Was ist der Lösungsansatz, den wir versucht haben, um das Ganze auf den Weg zu bringen? Was ist der Ist-Zustand? Was sind Best Practices? Was ist unsere Lösungsskizze, die wir daraus ableiten? Und ganz wichtig, das Ganze ist ein Mitmachprojekt, deswegen stehen wir hier und ich bin ein bisschen nervös. Es ist nämlich nicht das Vorstellen abgeschlossener Arbeit, sondern ein Ausblick auf das, was wir tun wollen, und vielleicht müssen wir uns daran dann auch noch messen lassen. Entsprechend sind wir für Unterstützung dankbar. Ja, das Problem. Beim Melden von Sicherheitslücken werden 60-80% der Zeit bei dem Versuch verwendet, Rechtssicherheit herzustellen. Das ist ein bisschen schade. Klassische Sicherheitslücke findet man üblicherweise, indem man irgendein System benutzt, draufguckt und sich denkt, oh nein, das ist Ihnen nicht passiert, oder? Und dann schreibt man einen Callbefehl und dann guckt man auf R5 und dann stellt man fest, mir fallen hier die E-Mail-Adressen der Leute entgegen, die diese Datenbank nutzen. Das sollte vielleicht nicht der Fall sein. Naja, und dann ist die Frage, wie schreibt man das auf, und dann wird es schwierig. Der Wunsch, den wir hätten, wäre eine Möglichkeit, Sicherheitslücken und Datenlecks, anno oder pseudonym, niedrigschwellig, rechtssicher und ethisch zu melden. Das sind jetzt ganz viele große, lange Wörter, ein paar davon auch noch Fremdwörter. Ist die Frage, was meinen wir damit und warum wollen wir das? Warum also das Ganze anonym und pseudonym? Das haben wir, glaube ich, am besten an der Log4j-Schnittstelle gesehen. In China gibt es eine Meldepflicht für Menschen, die Sicherheitslücken finden, an die Regierung. Für das, was man potenziell als nicht ethische Weiternutzung Verwendung verstanden haben mag, wäre also gut, wenn man die irgendwo anonym abgeben kann, damit man vielleicht nicht mit der heimischen Gesetzgebung in Probleme gerät. Das Internet ist für alle da, das kann man auch mal andersrum spielen. Warum niedrigschwellig? Naja, also es gab ja dieses Video-Ident-Verfahren. Das ist so das prominenteste Beispiel aus dem letzten Jahr, habt ihr vielleicht mitbekommen. Es ist nicht so super sicher, wenn man mit KI gestützt oder mit Menschen durch eine Kamera als Mensch identifiziert wird, der einen vermeintlichen Personalausweis davor hält. Ja, die Dokumentation des Angriffs war 30 Seiten lang und wird uns im Rahmen des Vortrags noch mal öfter begegnen. Das ist ein bisschen viel Aufwand für, guck mal, ich habe das gebaut. Ich glaube, wenn ich Martin richtig verstanden habe, war der technische Nachweis innerhalb von 45 Minuten erbracht. Dann braucht es noch ein bisschen Testserie und das größte Teil war das Aufschreiben. Das hat auch zu einer gewissen Verzögerung für das Bekanntwerden der Lücke gesorgt. Das vielleicht auch nicht unbedingt im Interesse, könnte ja gegebenenfalls dringend sein. Ja, warum rechtssicher? Ja, es gab da mal so einen Fall vorletztes Jahr. Da haben Leute Sicherheitslücken und Datenabflüsse möglicherweise gemeldet. Als Dankeschön gab es da nicht, oh nett, dass Sie das gefunden haben, wir fixen das, sondern einen schönen guten Tag, hier ist die Anzeige. Konsequenz ist auch klar. Es gibt jetzt Organisationen in Deutschland, die bekommen vom CCC keine Sicherheitslücken mehr gemeldet. Das ist überschaubar gut an der Stelle. Es könnte kritischer werden. Warum ethisch? Da hatten wir schon mal diese Frage. Es gibt Organisationen auf der Welt, die verlangen, dass Menschen bei ihnen Lücken melden, um damit Dinge zu tun, die diese Menschen vielleicht nicht wollen. Jo, potenziell gehört auch Deutschland dazu. Wir haben immer noch einen Staatstrojaner im Gesetz stehen, wo die Exploits dafür herkommen, ist ein bisschen rätselhaft. Jo. Es gibt da auch politische Positionen zu. Also der CCC hat irgendwie, jetzt im November war THS im EU-Parlament, auch mal 4 Forderungen vorgestellt. Bitte keine Illegalisierung von Sicherheitsforschung, Ende der Verkäufe durch Geheimdienste und Polizei, auch der Käufe verpflichtende Prozesse zum sofortigen Beheben bekannt gewordener Lücken und Ankaufstelle für Sicherheitslücken zum Marktwert einrichten. Das ist sicherlich eine heiße Diskussion, da kann man sagen, soll man die Lücken kaufen, bevor man damit nicht auch den Markt, oder schafft man wenigstens ein Gegenangebot? Das ist eine ausreifende Diskussion. Wir versuchen, da einen Beitrag zu leisten. Die Politik hat auch in der aktuellen Legislatur einen Koalitionsvertrag. Der ist ganz spannend. Der heißt Mehr Fortschritt wagen. Da gibt es einen Abschnitt, der heißt Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen. Interessantes Kapitel, lohnt sich mal zu lesen. Da gibt es einen Abschnitt, der heißt digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Und da steht, das Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren, zum Beispiel in der IT-Sicherheitsforschung, soll legal durchführbar werden. Finden wir gut. Von ethisch steht da aber nichts. Da steht auch, wir verpflichten alle staatlichen Stellen, ihnen bekannte Sicherheitslücken beim BSI zu melden und sich regelmäßig einer externen Überprüfung ihrer IT-Systeme zu unterziehen. Ja, da steht nicht explizit, und es gibt Menschen im BMI, die das glauben, und das ist sogar Hausmeinung, dass die Lücken dann geschlossen werden sollen. Das ist ein bisschen spannend. Man kann auch verstehen, wo diese Interpretation des Koalitionsvertrags herkommt, weil im BSI-Gesetz zur allgemeinen Meldestelle für Sicherheit in der Informationstechnik steht nämlich ein Ausnahmepassus, sowohl im Abschnitt 4 wie auch im Abschnitt 5. Wenn das BSI also irgendwelche Vereinbarungen mit Dritten hat, in denen hervorgeht, dass Lücken nicht gemeldet werden, zum Beispiel weil es sich um eine, sagen wir, sicherheitskritische Organisation handelt, die beim Dienstleister ein Produkt bezieht, dann kann es passieren, dass das BSI das nur der sicherheitskritischen Organisation, aber nicht dem Herstellerinnen meldet. Das ist nach offizieller Aussage des BSIs nicht der Fall, aber das BSI dürfte uns, glaube ich, an dieser Stelle sogar nicht mehr sagen, ob das der Fall ist, wenn es sich um eine Geheimschutzvereinbarung handelt. Also da, wo es spannend wird. Oder sonstige gesetzliche Meldepflichtungen und Regelungen zur Geheimhaltung. Ja, das zeigt sich auch im Diskurs zwischen BMI und BSI. Da gab es im Tagesspiegel Background einen Artikel, dass das BSI am 29. Juli der Vorlage zum Schwachstellenprozess des BMI widersprochen hat. Um genau zu sein, vom Referat CI6 und der entsprechenden Abteilung. Ist also spannend. Das mit der Umsetzung vom Koalitionsvertrag scheint nicht so einfach, wie man hoffen mag. Ja, was da aber auch steht, dass man in Zukunft ein Staat sein will, der die Kooperation mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft sucht, um sich besser aufzustellen. Und da dachten wir uns, nehmen wir die Leute mal beim Wort. Das BSI ist nämlich nach unserem Kenntnisstand die einzige Bundesbehörde, die mit dem Dialog für Cybersicherheit tatsächlich einen strukturierten Prozess hat, um kontinuierlich jährlich den Austausch mit der Zivilgesellschaft zu suchen. Sieht dann so aus, es gibt im September eine sogenannte Denkwerkstatt, wo ganz viele Leute eingeladen werden. Dann gibt es eine Jahresplanung. Dann gibt es einen sogenannten Multi-Stakeholder-Dialog. Man redet also mit allen Betroffenen, ein Treffen im BSI und am Ende ein Jahresabschluss. Ja, haben uns gedacht, wenn das schon angeboten wird, versuchen wir es mal. Und sind damit am 20.09. einer der offiziellen Workstreams dieses Prozesses geworden. Mit dem bunten Bug-Bounty, weil zivilgesellschaftliche Projekte nicht Bundesprojekte heißen dürfen. Das ist immer schwierig. Wir mussten dann schnell umbenennen. Ja, und jetzt dachten wir uns, oder fragt ihr euch, was habt ihr jetzt damit zu tun, dass wir da Dinge mit dem BSI machen? Naja, also das eine ist, das liegt voll im Trend, dass Zivilgesellschaft Gesetzesvorschläge macht. Die Leute von Frag den Staat sind irgendwie schlauer als wir, die machen gleich richtige Gesetzesentwürfe. So gut kennen wir uns nicht aus, weil wir wissen eigentlich auch nicht so wirklich, was wir da machen, wenn wir versuchen, Gesetzesentwürfe zu schreiben. Wir wissen vielleicht, wie man irgendwie eine Architektur baut und über eine API nachdenkt, aber so das mit dem Jura haben wir nicht studiert, keiner von uns. Und auch sonst ist das nicht so einfach, habe ich gehört. Ja, und wir haben ein Git gebaut, das findet sich demnächst auf Codeberg und es gibt eine entsprechende Vorwortseite auf unserer Internetseite, wo man sich einschalten kann, wenn man vermutlich ab 2023 an dem Prozess teilhaben möchte. Wir werden da versuchen, alles an Material zusammenzutragen und offene Fragen zu erläutern und freuen uns explizit über Input von allen Leuten. Der QR-Code hat zumindest vor 10 Minuten noch funktioniert. Ja, und für die Leute, die jetzt live dabei sind, wir haben ein Cryptpad aufgesetzt für den Rahmen dieser Veranstaltung. Auch hier ist ein hoffentlich funktionierender QR-Code mit der Bitte um Kommentare. Ich würde den jetzt mal kurz stehen lassen, wenn Menschen ihre Handys zücken wollen oder ja, mindestens einer, das ist schon mal gut. Vielen Dank dafür. Ja, was ist der Ist-Zustand? Der Ist-Zustand ist die Frage, wen rufe ich eigentlich an bei einer Sicherheitslücke? Da gibt es von der Stiftung Neue Verantwortung eine ganz brauchbare Übersicht. Man kann dann versuchen herauszufinden, welches dieser kleinen grauen Kästchen die zuständige Behörde ist. Das ist nicht ganz einfach. Bei wem melde ich mich bei einem Datenabfluss, ist auch nicht trivial. Angenommen, ich habe ein Unternehmen, das hat eine Webseite von der Niederlassung in Bundesland A, aber seinen Hauptsitz in Bundesland B und die zuständige Rechtsstelle, die im Impressum auf der Seite des Unternehmens benannt ist, das aber nicht die Webseite von der Filiale ist, sitzt in Bundesland C, dann wird es schon gar nicht mehr so einfach. Ja, und die nicht unübliche Kombination ist, ich sehe irgendeine API, ich schmeiße einen Curl gegen und stelle fest, ich habe eine Sicherheitslücke und einen Datenabfluss. Das heißt, ich darf dann mindestens schon mal zwei Meldungen machen. Super. Formulare von den entsprechenden Stellen sind bisher nicht abgestimmt. Also sowas wie, ich tippe das jetzt mal fürs BSI ein und sage dann CC bitte an, geht bisher nicht. Ja, dann gibt es da so einen Hacker-Paragraphen. Der sagt, dass das Ausspielen von Daten nicht zulässig ist. Vor allem dann, wenn eine Sicherung gegen unberechtigten Zugang vorliegt. An dieser Stelle, rein juristisch, ist eine Sicherung gegen einen unberechtigten Zugang das Eingeben einer dreistelligen PIN. Damit kann man ableiten, dass der Versuch unternommen wurde, einen davon abzuhalten, diesen Zugriff zu tätigen. Ja, und dann gibt es noch den 202c. Und da geht es auch gleich noch um die Vorbereitung. An der Stelle ist zu sagen, es gab bisher keine Verurteilung nach 202c im Kontext von Sicherheitsforscherinnen. Aber Rechtssicherheit ist halt noch nicht, keiner von uns wurde je dafür verurteilt. Wir erinnern uns an lustige Gesetzgebung zur Vorbeugehaft gegen Terroristen. Die wird jetzt gerade genutzt, um Jugendliche davon abzuhalten, sich auf Straßen zu kleben. Eine offene Frage an der Stelle. Wir haben eine Reihe Juristinnen gefragt. Muss oder kann eine Staatsanwaltschaft ermitteln, wenn ihr das bekannt ist? Im Fall einer größeren Volkspartei waren wir in der Situation, dass die erst eine Anzeige stellte, diese dann zurückzog und die Staatsanwaltschaft sagte, na sorry, da müssen wir immer noch weitermachen, um dann festzustellen, dass es von Seiten des Dienstleisters keinerlei Versuche einer Sicherung der Daten gab und es deswegen kein 202a-Fall war. Aber vielleicht ist man ja nicht immer so glücklich und will eventuell auch darauf hinweisen, dass der Versuch von Sicherungsmaßnahmen nicht hinreichend ist. Die Frage ist sogar so kompliziert, dass das Athene, Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit, eine eigene Abteilung hat für Legal Aspects of Privacy and IT Security. Ist also vielleicht wirklich nicht so einfach. Wir hoffen, dass die demnächst Zeit für uns haben. Ja, und dann gibt es das Problem mit dem Hacker-Paragraphen und der theoretischen Bedrohungslage. Leute, die irgendwie mal sich mit Risiken beschäftigt haben, haben vermutlich schon mal versucht, die zu quantifizieren. Die gibt es dann in unterschiedlich groß. Die eine, über die wir potenziell in einer Stunde noch was hören, vom Firechance von Daniel Bernstein und Tanja Lange, sind diese Quantencomputer. Kann man auch mit einem Kronleuchter verwechseln, ist aber ein bisschen teurer. Es sei denn, er kommt aus dem Bernsteinzimmer. Kann man sagen, ja, RSA kann man ja nicht mehr benutzen, weil es gibt ja funktionierende Quantencomputer und Problem. Ja, deswegen gibt es noch die Qualifikation der theoretischen Bedrohungslage. Ja, oder es gibt den Fall vom Videoident. Der hat so eine kleine Vorgeschichte. Also am 10.08.2022 hat der CCC dann ein 30 Seiten Gutachten publiziert, auf dem dann drauf stand, es gibt einen praktischen Angriff auf Videoident, aber das kam ja nicht aus dem Nichts. Am 24.08.2019 hat das BSI gewarnt, es gab da eine Uni-Studie, die haben nachgewiesen, sie können die Systeme überwinden. Am 9.07.2019 gab es eine Anfrage an die Bundesregierung. Die hat dann darauf geantwortet, so ja, der Bundesregierung sind jedoch bisher weder von den Verpflichtenden noch von den Strafverfolgungsbehörden oder von der Zentralstelle für Finanztransaktionsmeldungen konkrete Sicherheitsvorfälle zur Kenntnis gelangt. Also kein Grund, was zu machen. Am 25.03.2021, zwei Jahre später, hat dann der BFDI gewarnt, dass im Rahmen seines 29. Tätigkeitsberichts zum Jahr 2020 im Sinne von, ey Leute, ich bin eine Aufsichtsbehörde, das ist mein offizieller Bericht, die Sache ist ernst. Reaktion? Nischt. Nächste Maßnahme, der Chaos Computer Club zeigt, Videoident kann überwunden werden, das an einem Produktivsystem. Es passieren Dinge. Dankenswerterweise hat sich an der Stelle die Gematik positiv hervorgetan und tatsächlich gesagt, Zugang zu medizinischen Daten, nicht so gut, wir schalten das mal ab. Blieb eine Einzelmeinung. BaFin ist der Meinung, Know Your Customer-Prozesse sind nicht so wichtig, Geldwäsche kein großes Thema. Wir machen Videoident weiter für Bankkontoeröffnungen, weil wird ja gebraucht. Nicht, dass es theoretisch Banken gäbe, die mittlerweile auf den NPA umgestellt haben. Aber man braucht die Brückentechnologie. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Problem an der Sache ist, effektiv müssen Menschen illegale Handlungen begehen. Das BSI darf nur warnen, das BSI darf seine Finger nicht an Produktivsysteme legen, auch als Aufsichtsbehörde nicht. So im Sinne von Capture the Flag. Der BFDI kann auch nur warnen, ob ein Bundesministerium sich an seinen Verordnungen und Gesetzgebungen dran hält, ist dem Bundesministerium überlassen. Zumindest die BaFin scheint das nicht so wichtig zu nehmen. Ist ja nur wirtschaftlicher Schaden, kann man ja bezahlen. Gut. Ist aber auch tatsächlich das Problem mit dem Hackerparagrafen. Wenn ich nachweisen will, dass das nicht nur theoretisch ist, muss ich meine Finger irgendwie an ein Produktivsystem legen. Je nachdem, was das für ein Produktivsystem ist, kann schon, ich habe das schief angeguckt, dafür sorgen, dass das ein Problem ist. Also man kann auch so einen Curl gegen so eine API schmeißen und feststellen, oh, mit dem /all habe ich jetzt mal 2 Millionen Datensätze abgefragt und der Server auf der anderen Seite geht in die Knie, dabei zu versuchen, mir die komplette Datenbank rauszuschieben. Man kriegt dann freundliche Briefe im Sinne von danke für den Lasttest vom entsprechenden Admin. Gern geschehen, keine Absicht. Dann ist die große Frage, mit wem darf wann, worüber, inwieweit überhaupt geredet werden? Weil da gibt es nämlich so Gesetze über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Da geht es sowohl darum, dass irgendwie dekompilieren oder debuggen, sowas wie Jiska das gestern vorgestellt hat, eigentlich im engeren Sinne nicht legal ist. Und dafür gab es auch tatsächlich schon Verurteilungen. Das ist jetzt also keine theoretische Bedrohungslage für Sicherheitsforschende, weil das ist ja eine Urheberrechtsverletzung, wenn ich rausfinde, wie dein Programm funktioniert. Und auch unter den Ausnahmen, die es durchaus gibt, die so für Herstellung von Interoperabilität und so weiter vorgesehen sind, ist für Sicherheitsforschung gerade keine vorgesehen. Also es gibt offensichtlich den erkannten Bedarf von Ausnahmen von dem 69C, aber Sicherheitsforschung schien noch nicht wichtig genug. Ja. Jetzt haben wir so einen Ist-Zustand, das ist die Frage, was heißt denn das alles? Für Sicherheitsforscherinnen gibt es eine fehlende Rechtssicherheit, es gibt eine geringe Incentivierung, es gibt keine Veröffentlichungsrechte und es gibt auch sonst nichts. Die Zuständigkeit ist nicht notwendigerweise trivial klärbar, gerade wenn man irgendwie eine Zentralstelle erwischt und da Daten aus mehreren Firmen liegen oder so, ist das plötzlich gar nicht mehr so einfach. Und es gibt diesen Hackerparagrafen. Der macht den Arbeitsaufwand für das Dokumentieren von Sicherheitslücken eher größer und er verschlechtert den Diskurs. Es gibt Leute im Bankenumfeld, die sich ernsthaft mit der Publikation vom CCC beschäftigt haben und die das Problem hatten, dass die Sicherheitsforscherinnen, die an der Videoidentsache gearbeitet haben, sich 2 Wochen nach Veröffentlichung geweigert haben, ein, ich sag mal, substanzielles fachliches Gespräch zu führen, aufgrund der Tatsache, dass sie sich mit Unterlassungsklagen belegt fanden und dann nicht sicher waren, ob sie das Risiko eingehen wollen. Kann ich schon nachvollziehen. Deswegen steht auch in den 30 Seiten keine Step-by-Step-Anleitung, weil man natürlich auch bei einem Verfahren, das potenziell wieder online genommen wird, nicht erklären will, wie es benutzt werden kann. Ja, was heißt das für Unternehmen? Für Unternehmen in Deutschland wird das ganz besonders lustig. Zum einen gibt es die Frage mit dem Risiko. Da gab es Anfang der Woche ein Interview in der Financial Times. Diese Leute sind nicht notwendigerweise dafür bekannt, irgendwie digitale Hippies zu sein und Datenschutz ganz wichtig zu finden. Und die haben sich mal unterhalten mit dem Chef der Zurich Versicherung. Das ist eines der größten Versicherungsunternehmen in Europa. Und die haben gesagt so, ja, das mit diesen Cyberattacken, das ist echt schwierig. Wir glauben nicht, dass wir das gut versichern können. Wir sind nämlich in der Lage, dass wir das nicht einschätzen können. Also Klimawandel kriegen wir hin, Flutkatastrophen machbar, Cyberangriffe, So meine Erfahrung, wenn bei irgendwas die Rückversicherer sagen, kriegen wir nicht versichert, kenne ich das bisher sonst von Atomkraft. Könnte also wirklich ein komplizierteres Problem sein. Ja, und 2024, 2025 kommt der Cyber Resilience Act. Das ist effektiv das Einführen von einer Produkthaftpflicht und einer Meldepflicht von Vorfällen und einer Verantwortung für die eingesetzte Open Source Software seitens der Unternehmen. Das sind sehr solide Ansätze. Strafbewehrt ist es mit 2,5% des Jahresumsatzes der Unternehmen, je nachdem, auf welche Art und Weise der Vorfall zustande gekommen ist, den sie da so melden müssen. Vielleicht sollten wir das mit dem Responsible Disclosure ganz dringend alle zusammen üben, weil es dann halt 2 Möglichkeiten gibt, wie Lücken gemeldet werden. Wir hatten einen Responsible Disclosure Prozess, Sicherheitsforscherinnen haben uns Bescheid gesagt, alles tutti, vermutlich nicht so viel Strafe, ihr habt einen strukturierten Prozess, was wurde gefunden, alles fein. Ja. Oder, ja, schönen guten Tag, uns sind 1 Million Patientinnen-Daten aus dem Gesundheitswesen abhanden gekommen. Das ist das Uniklinikum der Stadt mit der einzigen Geburtenstation. Jetzt wissen wir übrigens die Eltern und die Geburtsdaten der Eltern aller Menschen, die in den letzten 30 Jahren hier geboren wurden. Schwierig. Ja, Bonusfrage ist, wer fixt die Lücken in der Open-Source-Software? Bisher sind Unternehmen dafür verantwortlich, wenn sie die benutzen, sie sind aber nicht dafür verantwortlich, Dinge zu upstreamen. Log4j war, glaube ich, Open Source Software. Würde in dem Kontext bisher bedeuten, angenommen, es findet jemand eine ähnliche Lücke wie Log4j, dann ist das Unternehmen dafür verantwortlich, das bei sich zu fixen, aber nicht sich darum zu kümmern, dass das Framework in Ordnung kommt. Nicht so einfach, vielleicht finden wir da noch eine Lösung. Wer Vorschläge hat, gerne oder an die EU direkt. Was sind die Best Practices, die man so kennt? Geht ja auch anders. Also die Niederländer, die sind da ganz weit vorne dabei. Die geben einem eine Veröffentlichungspflicht. Also ein Recht auf Veröffentlichung. Im Sinne von, ey, wenn du eine Lücke findest und das war fixt, und dann darfst du da jetzt drüber reden. Und es gibt ein T-Shirt und auf dem T-Shirt steht ziemlich genau das, was man erwartet. Also, ich sag mal, zielgruppengerechte Ansprache und eine Urkunde. Ja, die nächsten Beispiele sind tatsächlich von der Bundeswehr aus Deutschland. Das ist ganz spannend, die gehen da neue Wege. Die unternehmen den Versuch des Anbietens einer Rechtssicherheit, indem sie sagen, wir haben hier so einen Meldeprozess und wenn sie sich da dran halten, dann melden wir sie nicht bei den Strafverfolgungsbehörden. Das ist total nett von der Bundeswehr. Hilft aber halt genau gar nicht, wenn das dann anschließend der Hersteller tut, der Software, die benutzt haben. Und naja, also nur weil die Bundeswehr das nicht erzählt, heißt das ja nicht, dass ich danach irgendwie drüber reden könnte, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden dann zu mir kommen und sagen, ach, schönen guten Tag, Sie haben da folgendes Ding bei der Bundeswehr aufgemacht. Ist ja egal, ob die das wieder zugemacht hat. Kommen Sie mal mit, wir haben hier schöne Armbänder. Und auch ein sehr feiner Zug, eine öffentliche Anerkennung und das sogar pseudonym. Das ist schon nett. Dann kann man im Nachhinein claimen, die CVE ist übrigens von mir oder so. Wenn das dann verjährt ist, wenn wir den Hacker-Paragraphen nicht loswerden, dann kann man so 10 Jahre später sagen, das da, das war übrigens ich. Ist nett, man versucht da Wege zu gehen. Ist ein bisschen interessant, dass die militärische Seite mittlerweile der zivilen an dem Bereich voraus ist. Vielleicht kann man ja mal miteinander reden. Ja, und die EU hat vorgemacht, wie man sich um Bug-Bounties in Open-Source-Software kümmern kann mit dem Projekt EU-Fossa. Ich hätte jetzt mal eine kleine Umfrage in die Runde. Welcher der anwesenden Menschen hat schon mal PuTTY benutzt? Ist schon dieses Shell-Zugriff auf Linux-Server unter Windows? Okay, wer von euch hat PuTTY, als er es benutzt hat, für ein sicheres System gehalten? Also ist ja schon interessant, ne? So der direkte Zugriff auf die Shell. Ja, also mit EU-Fossa wurde eine 20 Jahre alte Lücke gefunden. Bin mir also relativ sicher, als ihr PuTTY benutzt habt, war das zumindest zeitweise mal drin, es sei denn, ihr habt erst vor kurzem damit angefangen. Das ist eher so eine relevante Grundlagentechnik. Gut, wenn wir da Lücken finden. Ja, Google sagt auch, wir haben dann Open Source Software Vulnerability Reward Programm. Wir haben hier eine Liste von Open Source Softwares, die finden wir übrigens wichtig. Ja, und wenn ihr da Dinge findet, die unsere Supply Chain in irgendeinem Flagship-Projekt beschädigen, dann legen wir auch Geld auf den Tisch. Wir fangen irgendwie bei $3,000 an und es geht hoch bis 31.000. Und sie haben dann noch so ein paar Zusatzklauseln wie, ja, wenn wir es spannend finden oder elegant oder interessant, dann gibt es mehr Geld. Und vermutlich ein Jobangebot von Project Zero. Also im Sinne von, ja, also für uns ist das schon wichtig. Also kann man auch, ne, anders lösen. Jetzt die Lösungsskizze. Wie schaffen wir Rechtssicherheit für Sicherheitsforscherinnen? Wir haben da so eine Brückenlösung mit dem bunten Bug Bounty. Das Schaffen einer einheitlichen Anlaufstelle und die Befähigung, FOSS-Lücken zu schließen, so als Vorschlag. Das ist so das, was uns eingefallen ist, was man machen könnte. Lösungsskizze sieht so aus. Angenommen, man hat Sicherheitsforscherinnen, also bekannten Organisationen oder allgemein unassoziierte Aliens. Dann gibt es eine Meldestelle, da machen sie eine Meldung. Das macht man mit Meldestellen so. Dann sagt die Meldestellung, schönen guten Tag, danke für Ihre Meldung, hier ist der Kryptotoken, mit dem Sie beweisen können, dass die Meldung von Ihnen ist. Dann nimmt die Meldestelle diese Meldung und gibt sie zu einer BSI-Zentralstelle. Im BSI arbeitet dann hoffentlich irgendjemand mit der vom CCC definierten Qualifikation für den Bundes-CISO und kann auflösen, wo das hin muss. Dasselbe machen wir mit dem BFDI. Der kann dann auch mal gucken, wo der Datenabfluss hin muss. Und die Menschen, die die Meldung gemacht haben, kommen eventuell in die Situation, dass sie das machen können, worin sie gut sind und nicht notwendigerweise mit der Komplexität der deutschen Verwaltungsstruktur und des Föderalismus sich auseinandersetzen müssen. Ich habe gehört, Reverse Engineering und Fuzzing ist schwierig. Öffrecht ist auch nicht ganz einfach. Menschen, die beides können, sind gerüchteweise eher selten. Und es gibt den Bonusvorschlag, das Einrichten einer Treuhänderinnenstation, in dem Sicherheitsforscherinnen zu irgendjemandem hingehen können und sagen können, hier ist folgende Information, gibt die der Meldestelle. Zwei Vorschläge, die dazu im Raum stehen, sind einmal im BSI-Bericht, da werden der CCC und zur Forschung erwähnt, als wenn Sie nicht wissen, wie Sie melden sollen, wenden Sie sich bitte an die Zivilgesellschaft, die unterstützt Sie dann dabei, dass wir unsere hoheitliche Aufgabe wahrnehmen können. Geld gibt es übrigens für beide Organisationen dafür nicht. Und der andere Vorschlag, der an der Stelle schon mal eingebracht wurde, ist, das wäre doch ein prima Geschäftsfeld für Anwältinnen. Die haben nämlich tatsächlich eine rechtliche Garantie, ihre Klientenkommunikation geheim zu halten. Weil theoretisch kann, also weder CCC noch zur Forschung sind Journalistinnen oder Anwälte, der Staat hingehen und sagen, hier Beihilfe, erzähl, wer das war. Passiert nicht notwendigerweise, wäre vermutlich ein mittelgroßer politischer Eklat, aber Rechtssicherheit ist ja nicht notwendigerweise durch Vertrauen geprägt. Ja, also sagen wir, Bundesbank-Bounty ist ein Brückenprozess. Ein Scope, den man als erstes mal auflegen könnte, ist im Sinne von, der Bund geht mit gutem Beispiel voran, die Netze des Bundes, das Open Code Repository, in dem die ganze OZG-Umsetzung stehen soll, also alles das, womit irgendwie Bürgerinnen an Software interagieren, die Töchter des Bundes, es gibt da so zwei, die Gematik und die Bundesdruckerei. Mindestens eine davon ist in der Vergangenheit auch dadurch aufgefallen, dass es öfter Hinweise aus der Zivilgesellschaft gab. Es gab so eine TI, die musste man nicht hacken. Man konnte sich Konnektoren einfach an die Käsetheke beim Bäcker gegenüber bestellen. Für interessierte Menschen gibt es einen Vortrag vom Kongress 2019. Kritische Infrastrukturen können auch eine Sache sein, wo man sagen kann, so hier, ihr macht so die deutschlandweite Stromversorgung. Wäre cool, wenn Menschen, die bei euch Dinge finden, sich sicher sein können. Da könnte man sich so ein bisschen umgucken, wo das vielleicht sinnvoll ist. Das schafft jetzt nicht notwendigerweise Rechtssicherheit, aber mit so einem Treu- und Glaubensgrundsatz kann man da vielleicht Dinge machen. Und ich glaube, vielen Leuten reicht das T-Shirt und, keine Ahnung, bei der fünften Meldung eine Coin oder so. Geht noch nicht mal ums Geld. Ja, das mitmachen. Es gibt ein Pad. Wer jetzt Lust hat, Kommentare abzugeben, weil die Q&A-Session gleich zu kurz ist, bitte, bitte. Oder auch an die Menschen aus dem Internet. Was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben am 19. und 20. September in der Denkwerkstatt diesen Vorschlag eingereicht und sind einer der Workstreams geworden. Das geht dann so vor Ort, das ist eine sehr basisdemokratische Veranstaltung. Es werden irgendwie Menschen eingeladen und man kann sich anmelden und dann diskutiert man darüber, was wichtig wäre. Und ja, wir waren einer der beiden Workstreams, der dieses Jahr ausgesucht wurde. Am 30. September stellte sich raus, dass BMWK will ein Bug-Bounty beim Cyber Tech Fund auflegen. Wir haben dann da mal mit den Leuten geredet, das sind großartige Menschen, die auch erkannt haben, dass irgendwie Open Source, öffentliche Infrastruktur, Basistechnologien wichtig sind. Die haben gesagt, das ist ein Fix-Bounty. Sie arbeiten da jetzt dran, weiteres dann irgendwann. Aber es sind sehr schlaue Menschen, die sehr gute Ideen haben, die denken jetzt über Postquantenkryptosicherheit für Verschlüsselung in Open Source nach. Das ist schon sehr cool. Am 1. Dezember hat das ZERT-Bund seinen neuen CVD-Prozess vorgestellt, den kannten wir damals nicht. Wir sind uns nicht ganz sicher, wir glauben aber, das haben sie nicht gemacht, weil wir das eingeworfen haben. Die haben da, glaube ich, schon länger dran gearbeitet. Aber auch da gibt es ein Update. Und am 6. Dezember war der offizielle Kickoff des Workstreams. Dazwischen gab es noch Abstimmungsprozesse und wie kann man das machen und fällt das in den Scope vom BSI-Cybersicherheitsdialog, die Zivilgesellschaft zu befähigen, irgendwie fachlich fundierte Projekte in die Welt zu stellen und zu sagen, das hier wäre übrigens eine gute Lösung, also effektiv uns davon abzuhalten, Unsinn zu reden. Da sind wir sehr dankbar für. Ja, was gibt es inhaltlich zu tun? Das eine ist, so einen Wunschzettel zu schreiben zum BSI Coordinated Vulnerability Disclosure Prozess. Was wünscht man sich? Was hätte man gerne? Eine Erstellung des Rechtsgutachtens, da könnte man die Leute von Athene fragen, wie sehr kann ich denn darauf vertrauen, dass wenn jemand einen Bug-Bounty auslobt, mir niemand mit dem Hacker-Paragraphen nachstellt, nicht, dass das Unternehmen sagt, wenn ihr was habt, bitte meldet es und anschließend die Staatsanwaltschaft hinkommt und sagt, ja, ist ja nett, dass die das gesagt haben, aber 1 Million Patientinnen-Daten aus der Uniklinik tragen ist öffentliches Interesse. Wir verklagen sie jetzt trotzdem. Also geht das überhaupt? Bei schwerer Körperverletzung zum Beispiel nicht. Kann nicht jemand sagen, war alles okay, war Konzernschulden? So, nee, nee. Menschen landen im Krankenhaus, kommt anschließend Menschen zu dir und sagen, warum hast du die Menschen ins Krankenhaus gebracht? Also, nicht so einfach. Welche Bug Bounties gibt es in Deutschland? Sind die irgendwie harmonisiert? Wissen Leute überhaupt, was eine Security-TXT ist? Wie wurde die EU-Richtlinie 2013/40 in den EU-Staaten umgesetzt? Mag man sich da mal so eine Übersicht machen? Es gibt da 27 Stück von. Die Niederländer haben offensichtlich Dinge anders gelöst als wir. Welche Bug Bounties gibt es in der EU? EU-Fosse haben wir schon gefunden. Wie ist die G7 in dem Thema aufgestellt? Da haben wir nichts zu gefunden in unserer Recherchezeit. Aber von der OECD, die haben nämlich tatsächlich, also so auf der höchsten Ebene von internationaler Zusammenarbeit, 90 Seiten Paper vorgestellt für Encouraging Vulnerability Treatment. Scheint also so zu sein, dass das an ein paar Stellen angekommen ist. Internationale Bug- und Fix-Bounties gibt es zum Beispiel von Google oder von Lockbit. Also es gibt mittlerweile Malware-Gruppen, die anfangen, Bug-Bounties zu zahlen, wenn man in ihren Tools Lücken findet. Ich bin mir nicht sicher, was das mit einem ethischen Disclosure-Prozess zu tun hat, aber es ist schon mal ein interessanter Mitbewerber. Mein Vorschlag an der Stelle wäre, wenn jemand Locken in Lockbit findet, vielleicht nicht dem Hersteller melden, sondern dem BSI. Ich glaube, das ist potenziell auch einer der Fälle, bei denen es eventuell beim BSI sein kann, dass sie das nicht dem Hersteller melden. But that's just me. Also die Ausnahmeregelungen sind nicht komplett unbegründet. Ja, jetzt die große Frage, was haben wir alles vergessen? Ich vermute, die Liste ist länger. Und damit würde ich ins Q&A übergehen wollen. Je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Jo. Oh, das ist total geschickt. Ja. Haben Menschen Fragen? Okay, das ist immer total großartig. Oh, cool. Das ist schwierig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schon mal eine gab. Okay. Weiß das Internet, wer die gemacht hat? Vielleicht könnten wir die Leute fragen, ob sie ein paar Tipps und Tricks haben. Ich wüsste nicht, wie man Leute mobilisiert für das Thema. Ich vermute, der Impact ist relativ groß. Die Zielgruppe der Menschen, die da eine artikulierte Meinung zu hat, ist vermutlich nicht ganz so groß. Die eine Hälfte hat schon mal Sicherheitslücken gemeldet, die andere Hälfte hat vermutlich Sicherheitslücken gemeldet bekommen oder träumt davon, Sicherheitslücken gemeldet zu bekommen, die nützlich sind. Ja. Okay. Gibt es noch irgendwie, weiß jemand, ob Fragen im Pad aufgetaucht sind? Okay, auch nicht. Ja, dann war das jetzt ein bisschen schneller als die geplante Dreiviertelstunde. Ich bedanke mich bei euch, glaube ich, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns danach, wenn die Kamera nicht mehr läuft. Tschüss.